Fangen wir mal an mit dem ersten Thema: Schwindel, Vertigo. Das Thema Vertigo möchte ich gerne am Anfang mit Ihnen diskutieren, weil das ist das, wo eigentlich die meisten wahrscheinlich von uns ein bisschen die Augen verdrehen und sie denken, jösses, na. Erstens einmal, Vertigo ist für den Patienten unangenehm, ja, für uns auch, weil wir nicht immer wissen jetzt genau, was hat der. Gleichzeitig wirken die Leute manchmal schwer krank. Dann fürcht man uns alle, der Patient und wir uns auch, dass das vielleicht irgendein Schlaganfall sein könnte oder sonst irgendwas Gefährliches. Und ich möchte heute mal versuchen, anhand eines Fallbeispiels mit Ihnen so mal so ein bisschen so einen Entscheidungsbaum durchzugehen, dass wir mal so diskutieren, so was kann ich schauen, was weist eher darauf hin, dass das was Gefährliches ist und was weist eher darauf hin, dass das was Harmloses ist. Sie werden relativ schnell merken, dass die Schwindelformen, die der HNO kehren, eigentlich meistens, muss man sagen, eher zur harmloseren Sorte gehört. Gefährlich wird es eigentlich dann, wenn das Schwindelformen sind, die so mehr Richtung Neurologen, Internisten geht. Das sind dann eher die Dinge zu Hause, wo es auch manchmal ein bisschen schief geht. Also wenn man sagt, ja, das ist ein akuter Schwindel, weil das Gleichgewichtsorgan idiopathisch kaputt gegangen ist, die Patienten sind zwar arm, aber man kann ihnen trotzdem sagen, don't worry, es wird alles ein bisschen besser im Laufe der Zeit. Gut, fangen wir mal mit unserer ersten Patientin an, die Frau Z, ja, nennen wir sie mal lieber mit dem Vornamen, die Melanie. Sie kommt um 5:30 in der Früh über die Notfallambulanz mit der Rettung. Das ist eine Zeit, wo wir uns alle freuen, wenn wir einen Schwindelpatienten kriegen. Die Rettung hat sie sitzend im Bett vorgefunden, sie ist wach, orientiert, logoroisch, ja, wobei man sagen muss, also sie redet genauso viel wie ich, also das ist vielleicht nervig, aber nicht krankhaft. Ja. Sie hat einen guten AZ und sie hat einen Schwindelanfall gehabt und zu Hause dann einmal erbrochen. Von den Vitalparametern her, jo mei, sie ist ein bisschen vom Blutdruck her ein bisschen hoch, aber sie ist eine Hypertonikerin, fürchten tut sie sich auch, aufgeregt hat sie sich, weil sie jetzt da mit der Rettung hat mitfahren müssen, aber sonst ist das im Wesentlichen nicht wirklich tragisch. Einweisungsdiagnose hat die Rettung gemeint, Morbus Meniere. Also Sie werden merken, wenn irgendjemand einen Schwindel hat, steht meistens Morbus Meniere da, weil das klingt einfach besser, ja, weil auch gegenüber dem Patienten, weil wenn man sagt, wissen Sie, Sie haben einen Schwindel, dann sagt dann der, ja, das weiß ich selber, nicht? Aber wenn man sagt, das ist ein Morbus Meniere, dann denkt man, wow, ist der gut, nicht? Der hat mich gerade gesehen und weiß schon, was ich habe. Nicht? Erst Maßnahmen, wie schon gesagt, verbaler Zuspruch und eine Nierentasse. Ne? Weil die Fahrt mit der Rettung hat ja natürlich jetzt auch nicht wirklich gut da, ne? Aber mein Gott, ja. Melanie ist Büro, arbeitet im Büro, sie raucht ein Packel Chick pro Tag, mäßig Alkohol, keine Drogen, sie ist ein bisschen untergroß. Blutdruck, Cholesterin, Kreuz sind halt die Folgen, die sie hat und dagegen nimmt sie auch Medikamente. Die kleinen weißen Pulver mit der Rille in der Mitte. Mit hat es natürlich nicht, wäre ja auch zu schön gewesen. Ist in der Situation jetzt aber auch nicht wirklich das Entscheidende. Wer wie im Spital schon wissen, was für Tabletten man die ganze Zeit nimmt. Gut, und jetzt ist einmal die erste Gelegenheit, einmal das Televoting auszuprobieren. Was ich jetzt gerne mit Ihnen besprechen möchte, ist, was brauchen Sie zum momentanen Zeitpunkt an zusätzlichen Informationen. Also wenn Sie MMA tippen, ja, dann heißt es, Sie wollen nichts. Das ist für die Schwindelexperten unter Ihnen, die jetzt schon wissen, was die Patientin haben, oder für diejenigen, die sagen, um 5:30 in der Früh ist mir das eigentlich wurscht, ja, die kriegt jetzt einmal einen Ringer und ein paar Aspartin und dann schauen wir mal weiter. MMB wäre für alle diejenigen, die die Krankenkassen lieb haben, das sind diejenigen, die sagen, ich will eigentlich nur eine Ergänzung der Anamnese und eine physikalische Untersuchung, das heißt, ich schreite zum Äußersten, ich beschäftige mich mit der Patientin. Vot C, wenn Sie sagen, ich will CT haben, weil vielleicht hat die ja da einen Schlaganfall, man, wer weiß, oder Hirnblutung. MMD, bitte die zu tippen, die sagen, nein, im CT sieht man nicht Gefühl, ich will gleich ein MR. Und Vot E oder MME ist für diejenigen, die den HNO in den Wahnsinn treiben wollen und um 5:30 ein CNG haben wollen. Ja, also CNG ist, da spülen sie die Ohren mit warmem und kaltem Wasser und schauen, ob die Gleichgewichtsorgane reagieren. Ja, Also ich sage Ihnen gleich, wenn Sie mir um 17:30 anrufen und sagen, Sie wollen ein CNG haben, Sie werden es nicht kriegen. Ja? Gut, also bitte sagen Sie mal, was Sie gerne hätten. Ja, also die meisten von Ihnen wollen eigentlich nur eine Ergänzung der Anamnese und eine physikalische Untersuchung. Und das ist natürlich etwas, was durchaus passt. Ich meine, das C, das CT ist auch nicht verkehrt. Ja? Es ist nur so, ich meine, es gibt eine Studie von Bakit et al. Ja, im Journal of, was war das, Global Health Science. Der hat es also wirklich schön gezeigt, dass also in den meisten Fällen wirklich tatsächlich, gerade beim Schwindel, die Anamnese und der Status wirklich ausreicht, um zu einer Diagnose zu kommen. Nichtsdestotrotz, ich meine, das CT, wie schon gesagt, und MR ist auch nicht falsch, weil irgendwann kriegen halt alle irgendwie mal ein CT. Aber wirklich brauchen tun sie es in vielen Fällen nicht. Und zum Beispiel gerade bei der Melanie, werden wir hören, hätten sie es eigentlich nicht gebraucht. Also das Erste, was einmal wichtig ist, Sie müssen einmal klären, wenn der Patient sagt, ich bin schwindelig, ja, was meinen Sie damit? Das ist einmal das Erste, ja, weil unter Schwindel versteht jeder was anders. Ja. Das beginnt mit, alles dreht sich oder ich komme wie auf einem schwankenden Schiff oder es reißt mich einfach um, ich gehe wie besoffen. Ja. Also das ist alles das, was im angloamerikanischen Sprachraum so Vertigo ist. Ja. Die Kollegen aus dieser Weltgegend tun sich da ein bisschen leichter, ne, weil da gibt es ein Vertigo, das ist definiert als the sense of motion, ja, und Dizziness. Dizziness ist alles andere. Und wenn Sie irgendetwas mehr der Kategorie Vertigo zuordnen können, also wenn Sie irgendwas bewegt, der Patient scheinbar oder die Umgebung um ihn, ja, dann ist das schon eher etwas, was ein bisschen Richtung Gleichgewichtsorgan geht. Ja. Aber andere Sachen, wie zum Beispiel plötzlich bin ich da gelegen, also wenn ich jetzt auf einmal am Boden aufwache und ich weiß nicht, wie ich dort hingekommen bin, das kann ich mit einer Gleichgewichtsstörung allein nicht wirklich ganz erklären. Mir ist schlecht oder mir ist schwarz vor den Augen geworden. Das ist auch nicht wirklich ein klassischer Schwindel. Ja? Und dann gibt es so präzise Ansagen, so mir ist so komisch. Ja? Das stammt manchmal dann auch, da gibt es dann auch diese Schwindelursache. Ja? Das sind also eine ganze Reihe frei verkäuflicher phytotherapeutischer Kombinationspräparate auf Malz- und Hopfenbasis. Ja? Also die können auch Schwindel machen und Sie würden sich wundern, das gibt's. Ja, also das ist gar nicht einmal so selten, also ich habe schon mal erlebt, dass jemand irgendwie von der ersten Untersuchung durchgewunken wurde, dann gingen sie mal geschwind auf die HNO mit der Rettung und sich dann herausgestellt hat, dass er dann doch ein bisschen zu viel geladen gehabt hat. Da freuen wir uns dann auch. Aber grundsätzlich, also wie schon gesagt, die Anamnese ist richtungsweisend. Ja. Der nächste Schritt ist dann, dass wir den Patienten uns einmal anschauen und untersuchen. Und da ist es immer ganz gut, wenn man sich ein bisschen noch erinnert, so wie die Physiologie des Gleichgewichts funktioniert. Ja, wir haben im Innenohr so zwei Teile, die Cochlea zum Hören und das Vestibularsystem fürs Gleichgewicht, wobei das ist eigentlich phylogenetisch das Ältere. Ja. Also wenn Sie sich irgendwelche so Urviecher unten am Meeresgrund anschauen, die hören oft nicht wirklich gut, aber Gleichgewicht brauchen schon ein gutes. Ja. Sie müssen wissen, ob sie nach oben oder nach unten schwimmen. Wir haben im Vestibularsystem im Prinzip zwei Systeme, zwei getrennte. Das eine sind die Makulaorgane, der Utriculus und der Sacculus. Die stehen im rechten Winkel zueinander und das sind im Prinzip so Ausstülpungen. Da haben Sie an einer Stelle so einen Rasenfleck mit Haarzellen und diese Haarzellen tauchen ein in so eine Schleimkuppel. Und da drinnen sind so kleine Steinchen, die Otoliten oder Otokonien, das sind Calciumcarbonatkristalle. Und durch Linearbeschleunigungen, wie zum Beispiel durch die Erdanziehungskraft, werden diese Steinchen verlagert und verbiegen ihnen hier diese Sinneszellen. Und auf diese Weise können sie eben bestimmen, wie ihre Lage im Raum ist. Das heißt, das ist eigentlich, wenn Sie so wollen, das Gleichgewicht im engeren Sinne. Die Bogengänge machen was anderes. Die Bogengänge messen Winkelbeschleunigungen. Jetzt ist natürlich so, keiner von uns rennt den ganzen Tag umeinander und macht so. Ne? Also wofür brauche ich sowas eigentlich? Naja, Sie brauchen das, um Ihr Blickfeld zu stabilisieren. Ja? Wenn ich jetzt einen Punkt fixiere, ja, und ich bewege meinen Kopf, dann wäre es natürlich schon eine gute Sache, wenn sozusagen die Augen sich in die andere Richtung bewegen würden wie mein Kopf, damit sozusagen mein Blick auf diesen Punkt fokussiert wäre. Wenn ich das bewusst mache, ja, wenn ich mir jetzt überlege, so, jetzt trage ich den Kopf, Moment, jetzt hat sich mein Bild verschoben, also das ist nicht gut, also quasi, ich muss jetzt wieder in die Richtung schauen, dann dauert das zu lange. Ja? Und aus diesen Behufe gibt es zwischen den Vestibularis-Kernen und den Augenmuskelkernen eine direkte Verschaltung und die genau macht mir das, die gleicht mir das aus. Ja? Wenn jetzt eines der Gleichgewichtsorgane kaputt geht, dann habe ich im Prinzip dieselbe Situation, wie wenn ich meinen Kopf drehe. Eines der Gleichgewichtsorgane funkt mehr als wie das andere. Ja? Die Konsequenz ist, dass das Hirn glaubt, Moment, stopp, ich muss die Augen bewegen. Das heißt, es kommt zu einer Ausgleichsbewegung. Ja? Diese Ausgleichsbewegung wird irgendwann einmal enden. Ja? Dann habe ich wieder eine schnelle Rückstellbewegung und das genau ist das, was man als Nystagmus bezeichnet. Also einer der wesentlichen Merkmale eines Ausfalls, eines Labyrinths ist eben so ein Nystagmus. Der Nystagmus hat eben, wie schon gesagt, diese langsame Komponente, die ist eigentlich durch die Störung bedingt und er hat eine schnelle Rückstellkomponente. Die schnelle Rückstellkomponente, das ist die, die Sie sehen. Ja? Und deswegen wird die Richtung des Nystagmus immer nach dieser schnellen Rückstellkomponente benannt. Und Sie können sich merken, Ausfall, anderes Ohr. Das heißt, wenn Sie haben einen Nystagmus nach rechts, dann ist das linke Labyrinth in der Regel kaputt und umgekehrt. Ich habe hier ein Video für Sie von seinem Nystagmus. Ja? Du senkst es recht gut. Da ist die Mitte, ja? Und die schnelle Komponente geht immer nach links. Ja? Zittert dann nach links. Wo hat er den Ausfall? Rechts. Ja? Nur als kleinen Hinweis, diese ganzen Videos stammen von einer Seite, die heißt www.dizzinessandbalance.com. Das ist ein Neurologe aus Chicago. Also wenn Sie sich ein bisschen mit Schwindel und so weiter beschäftigen wollen, kann ich Ihnen die Seite wirklich sehr ans Herz legen. Ja? Da können Sie sich auch das alles anschauen noch einmal. Also der macht das wirklich extrem gut. Also das ist der totale Schwindelguru, wo man sich nur mit Ehrfurcht verneigen kann vor dem, was der alles weiß und macht. Aber heute machen wir das einmal so ein Osteil mal im Überblick. Ja, aber hier sehen Sie wirklich schön diese Bewegung. Ja. Da haben Sie nochmal den Pathway, wie das Ganze funktioniert. Sie können auch, wenn Sie möchten, diese Funktion des Gleichgewichtsorgans, dieses Nachstellen, dieses Stabilisieren des Blicks, das können Sie auch ausprobieren. Ja. Da gibt es etwas, das heißt Head-Thrust-Manöver. Das ist wirklich etwas extrem Gutes. Ja? Das Head-Thrust-Manöver, also wenn Sie das machen, da können Sie wirklich jeden einzelnen Bogengang durchtesten, ja? Und da haben Sie wirklich eine gute Aussage darüber, ob das funktioniert oder entsprechend nicht. Wie machen Sie das Ganze? Sie nehmen den Kopf des Patienten, ja, vorsichtig in die Hand, sagen dem Patienten, bitte schauen Sie auf meine Nasenspitze und ich werde jetzt ein bisschen ruckartig Ihren Kopf bewegen. Und dann schauen Sie dem in die Augen. Wenn das Gleichgewichtssystem funktioniert, dann werden Sie, wenn Sie den Kopf schnell in die Richtung des Systems drehen, das Sie testen wollen, eine prompte Ausgleichsbewegung sehen. Ja, das heißt, das Auge bleibt wie starr auf Ihren Punkt, auf Ihre Nasenspitze gerichtet. Wenn das Gleichgewichtsorgan nicht funktioniert, dann haben wir genau das, was ich vorher gesagt habe. Dann müssen Sie sozusagen mit Ihrem Großhirn nachstellen und dann sehen Sie dieses Nachstottern. Ja. So, zap. Und Sie sehen, das Auge springt in die Richtung. Ja. Wir haben es dann noch einmal in größer, ne? Da nicht.
That's right.
Ja, haben Sie gesehen, dieses Nachstottern? Ja, da sieht man es nochmal besser und zupp. Ja, also das ist nicht synchron, das hinkt ein bisschen nach. Ja, noch einmal. Kopf wird bewegt und zack. Ja, und Sie deswegen wissen es, das Gleichgewichtsorgan funktioniert nicht. Ja, das ist wirklich ein hochsensitiver Test, wenn Sie wissen wollen, die das ist genauso gut wie das CNG, wie alles. Ja? Das können Sie wunderbar können Sie sehen. Und das können Sie jetzt auch für die posterioren Bogengänge machen. Da kippen Sie den Kopf halt ein bisschen nach hinten etc. Also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Untersuchung. Kann, wenn wir schon bei der Physiologie sind, außer dem Vestibularsystem noch was am Schwindel beteiligt sein? Ja. Gleichgewicht ist was unbeschreiblich Komplexes. Ja, also wir Menschen haben ja, sind ja durch unseren aufrechten Gang entsprechend gesegnet, ja, aber dafür müssen wir natürlich auch gescheit unser Gleichgewicht halten können. Ja. Und deswegen ist es ja auch für einen Menschen so problematisch, wenn er stürzt. Ja. Sturz ist etwas ganz was Ungutes. Und es sind einige Dinge beteiligt dran, außer dem Vestibularsystem. Zum Beispiel ihre Propriozeptoren in der Halswirbelsäule und in den Füßen, ja, die ihre Druckverteilung messen. Gesichtssinn, ja, wenn sie schlecht sehen, die bisschen Älteren unter ihnen, die schon mal irgendwie eine Gleitsichtbrille haben, die wissen, wovon ich rede. Ja. Also ich bin auch stolzer Besitzer einer solchen. Wie ich mich das erste Mal damit aufs Motorrad gesetzt habe, das war schon spannend. Ja. Also seither weiß ich, wie es jemandem geht, der aus okulären Gründen schwindelig ist. Ne. Schallquellenortung. Ja. Wenn Sie auf ein Ohr schlecht hören, ja, haben Sie immer das Gefühl, irgendwas kommt von der Seite. Das Hirn, vor allem der Hirnstamm und der Kleinhirn, ist sozusagen der Computer. Sie brauchen den Bewegungsapparat als Effektororgane für die Ausgleichsbewegungen und natürlich das kardiovaskuläre System als Energiequelle. Alles das, wenn überall dort irgendein Schaden ist, alles das kann Schwindel machen. Deswegen ist ja auch eben entsprechend die Anamnese so wichtig. Das heißt, dass die entscheidenden Fragen, die Sie sich stellen müssen, wenn Sie irgendwo in der Notfallambulanz oder in der Ordi irgendeinen schwindeligen Patienten haben, ist die Frage, wo ist der Schaden und ist es gefährlich? Und diese beiden Fragen sind miteinander verknüpft. Ja? Der Schwindel kann einmal HNO-bedingt sein und er kann nicht HNO-bedingt sein. Wenn er nicht HNO-bedingt ist, ist er eher gefährlicher, ja? Außer vielleicht im Zervikalsyndrom oder so oder vielleicht einer Orthostase. Das ist noch harmlos, aber die anderen Dinge sind da eher problematisch. Und wenn er HNO-bedingt ist, ist eben die Frage, tritt er ohne Grund auf? Ja? Dann ist er in der Regel bis auf die Sturzgefahr harmlos oder tritt er eben nicht ohne Grund auf, zum Beispiel im Rahmen eines Traumas oder einer Entzündung, dann ist er gefährlich. Das sind im Prinzip Ihre Entscheidungen, die Sie treffen. Ja, mehr braucht man gar nicht. Gut, was sagt uns jetzt die Melli? Melanie hat dann irgendwie gemeint, also wissen Sie, Herr Doktor, ich bin so viel schwindelig, ich habe geschlafen, plötzlich bin ich aufgewacht, ich will mich im Bett umdrehen und komme mir vor wie in einen Ringelspiel. Mir war richtig schlecht. Jetzt bin ich ruhig liegen geblieben, da war es dann besser. Wie ich mich nach links zurückgedreht habe, war es auch, aber nicht so arg. Es war eigentlich immer nur dann, wenn ich mich auf die rechte Seite gedreht habe. Mir war dann einmal so schlecht, dass mein Mann eine Schüssel gebraucht hat, weil ich habe speien müssen. Ansonsten ging es mir eh gut, ich höre gut, mir tut nichts weh, es ist nur der depperte Schwindel. Habe ich eh keinen Schlaganfall. Im Google steht nämlich ... to be continued. Ja? Also wenn wir das Ganze jetzt einmal zusammenfassen, ja, dann haben wir bei der Melanie plötzlich einen Drehschwindel, ja, Vertigo. Also das klingt schon mal nach HNO, das klingt schon mal nicht schlecht. Es war immer nur auf eine, wenn sie sich auf eine Seite gedreht hat und sonst hat es nichts. Also ich schätze mal, dass viele von Ihnen jetzt schon wissen werden, was die Melli hat. Ne? Also das ist eigentlich, und das ist genau das, was ich vorher gemeint habe, mit Anamnese ist wirklich extrem typisch. Also wenn Ihnen ein Patient das erzählt, da brauchen Sie schon kein CT mehr in der Regel. Ja? Wenn dann nur die Untersuchung dazu passt, dann wissen Sie, jawohl, das hat sie. Gut, was haben wir noch gemacht mit ihr? Wir haben sie also noch einmal untersucht. Wir haben nachgeschaut, sie ist nach allen Qualitäten orientiert gewesen. Sie hat noch immer versucht, mich niederzureden, ohne Erfolg. Die Vitalparameter waren unauffällig. Ja? Trommelfell, Gehörgang, Beidseits OB, hören tut sie auch gut. Spontan Nystagmus mit der Frenzelbrille, das sind da diese beleuchteten Riesenbrillen da, da war nichts. Der Headthrust war ja, im Wesentlichen auch okay. Standgang sicher und wir haben dann noch einen orientierenden Neurostatus gemacht. Ja, das ist so Neurostatus HNO-Style. Also die Neurologen unter Ihnen bitte ich jetzt schon Verzeihung. Ja, denen treibt es immer die Tränen in die Augen, wenn der HNO einen Neurostatus macht. Aber mal sich so zu orientieren, ob die Leute meningeal sind, irgendwie Sensibilität, Kraft und so weiter, alles funktioniert. Also das ist sicher etwas, was man heute halt hier dabei macht. Und tatsächlich war eigentlich nichts. Jetzt im Moment geht es ja gut. Jetzt hat sie uns natürlich erzählt, dass sie schwindelig ist und dass es sie dreht, wenn sie sich bewegt, ja? Und wenn sie sich auf die rechte Seite dreht. HNO-Ärzte sind hinterhältig und gemein, natürlich genau das haben wir jetzt gemacht mit ihr. Ja? Wir haben sie aus dem Sitzen rasch in die Liege-Kopf-Hängeposition gebracht, den Kopf ein bisschen gedreht und einmal damit versucht, diesen Bogengang zu reizen. Also wir haben das gemacht, was man so als Hallback-Dix-Manöver bezeichnet und auf diese Weise mal zu schauen, ob denn nicht vielleicht da irgendeines dieser Steinchen, von denen wir zuerst gesprochen haben, in einen Bogengang hineinmarschiert ist. Auch da haben wir wieder ein bisschen ein Video. Ja. So macht man das. Zap. Ja, ein bisschen über die Kante hängen lassen und mal schauen, was sich tut. Und siehe da, nach einer gewissen Zeitverzögerung, auf die müssen wir achten, kommt es zu ein bisschen so einem rotatorischen Nystagmus. Ja. Ja, und wenn man die Patientin wieder aufsetzt, dann ist das Ganze in die Gegenrichtung. Ja. Also, die Melli hat nicht nur bei der Lagerung nach rechts ihren Schwindel, sondern sie hat auch einen Nystagmus. Und damit ergibt sich natürlich sofort die nächste Frage, was hat sie? MMA, sie hat ein Halswirbelsäulenproblem. MMB, eine TIA. MMC, einen akuten Labyrinthausfall. MMD, einen sogenannten benignen paroxysmalen Lagerungsschwindel. Oder MME, den Morbus Meniere. Bitteschön. Also, ja, also die überwiegende Mehrheit ist dafür, dass sie eben einen benignen paroxysmalen Lagerungsschwindel hat, und das ist natürlich auch richtig. Ja? Weil das, was die Patientin einem erzählt, das ist die typische Anamnese. Ja? Ich drehe mich auf eine Seite, dann wird mir kurz schwindelig, und wenn ich ruhig liegen bleibe, dann wird es besser. Dieser benigne paroxysmale Lagerungsschwindel entsteht dadurch, dass diese Otokonien oder Otoliten, von denen wir zuerst gesprochen haben, sich hier in die Bogengänge verirren. Ja, durch ihre degenerative Prozesse in dieser Schleimkuppel können sie, oder auch durch irgendwelche, ja, durch Anhauen oder was auch immer, können sich die lösen und können dann wirklich da hineinrutschen in den Bogengang und dem Hirn vorgaukeln oder dem Gleichgewicht vorgaukeln, dass wenn ich mich drehe, dass ich dann entsprechend eine Drehbewegung habe und das wird dann gesenst und das macht dann den Schwindel. Wie heilt man das Ganze? Man heilt es im Prinzip dadurch, dass man versucht, diese Otokonien wieder aus diesem Labyrinth, aus diesen Bogengängen wieder herauszubuxieren. Da gibt es eine ganze Reihe von Manöver, Epli, Semon, Brandtarov. Ich möchte Ihnen einmal das Semon-Manöver zeigen, weil das ist auch das, was wir am meisten machen, was ich auch am meisten mache in dem Fall. Sie setzen die Patientin hin, drehen den Kopf zur gesunden Seite und legen sie einmal zur Seite. Und jetzt warten Sie mal. Ja? Die Patientin wird jetzt furchtbar schwindelig werden, wird sagen, Herrn, das halte ich nicht aus, das ist das Ding, geben Sie Ruhe. Sie werden sagen, na, alles gut, bleiben Sie liegen einmal eine Zeit. Und dann, wenn es ihr wieder gut geht, wenn der Nystagmus weg ist, dann machen Sie Folgendes, dass Sie sich schnell hinüberlegen. Das bitte, dok, dok, ja. Das ist for traumatization, ja, also das macht man nicht, ne? Aber dieses schnell hinüberwerfen, das macht man schon. Und wenn die Patientin jetzt langsam wieder aufsteht, dann haben wir eine gewisse Chance, dass sich dieses Steinchen aus dem Bogengang heraus bewegt hat. Ja? Das können Sie auch eventuell noch ein zweites Mal machen oder ein drittes Mal machen. Also wie mir das erste Mal einer meiner Oberärzte gezeigt hat, wie ich noch Assistent war, habe ich mir auch zuerst gedacht, aber wenn Sie es probieren, let's happen magic. Ja? Die Patienten sind Ihnen unendlich dankbar. Ja? Die kommen, die sind schwindelig jedes Mal, wenn sie sich umdrehen. Ja? Große Katastrophe, ja. Dann kommen sie, legen sie den einmal auf die eine Seite und auf die andere Seite und voilà, es ist wieder gut. Ja? Also wenn Sie einen treuen Patienten haben wollen, probieren Sie das aus. Ja? Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ja? Und das funktioniert besser wie Medikamente und alles, weil die Medikamente werden Ihnen das Standerl nicht auflösen und die Medikamente werden diese Steinerl auch nicht rausbringen aus dem Gleichgewichtssystem. Was hatten wir noch zur Auswahl? Den akuten Vestibularis-Ausfall. Der akute Vestibularis-Ausfall, der ist von der Symptomatik her anders. Die Patienten haben plötzlich akut einsetzend einen heftigen Drehschwindel, der über Tage andauert oder Stunden und dann langsam abflaut. Ja, sie haben eine Fallneigung nach links, manchmal haben sie auch Ohrsymptome. Sie haben diesen typischen Ausfallnystagmus, den wir entsprechend vorher schon besprochen haben. Uns ist an dem neurologisch entsprechend unauffällig. Ja. Also das ist der typische HNO-Schwindelpatient, sitzt da, ja, mit seiner Nierentasse in der Hand, mit geschlossenen Augen, mir ist so schlecht. Ja? Und dann, wenn Sie ihm sagen, machen Sie mal die Augen auf, ja? Dann sehen Sie zuerst einmal einen Nystagmus und danach hören Sie ein typisches Wuah. Ja? Also das ist etwas, was sehr dramatisch ausschaut, ja? In der Regel aber harmlos ist. Vor allem dann, wenn es ohne irgendeinen Grund auftaucht. Ja? Also diese Neuronitis vestibularis, ja, die wird halt so genannt. Wir wissen nicht wirklich, warum es die Leute haben. Ja? Das kann viral bedingt sein, das kann immunologisch bedingt sein, durchblutungsbedingt sein, was auch immer. Interessante sind dann auch diese Geschichten, symptomatische Sachen, da müssen Sie jetzt schon wieder aufpassen. Ja? Das ist jetzt schon nicht mehr harmlos. Wenn jemand zum Beispiel schwindelig wird im Rahmen einer Ohrentzündung, ja, dann brennt der Hut. Ja, weil das ist ein Hinweis darauf, dass sich die Entzündung auf die Cochlea ausgedehnt hat. Das kann erstens einmal heißen, dass auch sein Gehör auf Dauer beschädigt bleibt. Und wenn die Entzündung einmal in der Cochlea ist, dann ist es nicht mehr weit zum Hirn. Ja. Zoster Oticus, ja, was ganz was Ungutes. Die Leute haben meistens dann oft noch eine faciales Parese dazu, die sich relativ schlecht zurückbildet. Das kann auch ein bisschen von der Diagnostik her tricky sein. Warum? Weil Sie diese Bläschen, diese typischen, ja, oft am Anfang gar nicht sehen. Ja, also da haben Sie plötzlich einen Patienten, der hört schlecht und speibt und hat eine faciales Parese und nach einer Woche oder nach ein paar Tagen schauen Sie rein und sehen dann vielleicht irgendwo im Gehörgang eine kleine offene Stelle. So, wieder das wieder aufhören. Traumatisch, ja, Contusio Labyrinthi, da müssen die mich immer die Frage, ist es nicht vielleicht doch zentral? Und toxisch, also wenn Sie einen Patienten, der ein Loch im Trommelfell hat und eine trockene Bärf hat und Sie geben den irgendwelche Ohrentropfen mit Nethylmizin, ja, dann tun Sie dem vielleicht auch nichts Gutes. Was machen Sie bei einem akuten Vestibularis-Ausfall? Also wenn es symptomatisch ist, natürlich die Ursache behandeln. In allen anderen Fällen ist einmal Number One die Symptomkontrolle. Ja? Den Leuten ist schlecht, die fürchten Sie, also alles, was Sie da dagegen machen, ist gut. Zum Beispiel irgendein Vertirosan als Kurzinfusion oder Azofran, also mit Metoclopramid würde ich mich da gar nicht aufhalten. Ja? Also die Leute sind wirklich arm. Ja? Also die brauchen da schon ein bisschen stärkeren Tobak. Was auch ganz gut ist, ist dieses Dihydrobenzperidol, das Ximolix. Da müssen Sie nur aufpassen, das Ximolix macht bei Patienten mit verlängerter QT-Zeit oft wirklich grausige Rhythmusstörungen. Ja, also da können schon, wenn Sie Pech haben, dorsate Points auslösen. Also deswegen ist es jetzt nicht so beliebt, aber es ist an sich eine gute Sache. Flüssigkeit, ja, die Leute sind entsprechend mitunter wirklich ausgespieben. Ob Sie dem jetzt der Heparin geben oder nicht, hängt auch davon ab, wie der Patient sonst beieinander ist. Ja, wenn das länger dauert und der länger im Bett liegen muss, dann ja. Und ansonsten ist das Wichtigste früh mobilisieren und Gleichgewichtstraining. Ja, Sie müssen schauen, dass der möglichst schnell wieder aus dem Bett rauskommt. Und das bitte ist auch ganz wichtig, Information und vor allem das hier. Ja, bitte, Sie müssen immer... Ja, den Patienten sagen, lieber Patient, solange du schwindelig bist, darfst du nicht Auto fahren. Und ich bitte Sie im eigenen Interesse, das auch zu dekursieren. Ja? Wenn er es dann trotzdem tut, okay, sei Problem. Ja? Wenn Sie ihm das nicht sagen und der baut einen Unfall, ganz schlecht. Ja? Glukokortikoide, ja, das ist so eine Frage, da gibt es ein paar gute Studien von Karlberg und Strupp, die sagen, ja, Glukokortikoide ist was Feines. Es gibt auch ein paar gute Studien von Fischmann et al., die sagen, nein, Glukokortikoide bringen nichts. Sie können es jetzt aussuchen. Ja? Jetzt wird vielleicht die eine oder der andere von Ihnen sagen, Entschuldigung, was ist mit Trental? Ja, wir geben es den Leuten auch. Ja? Das ist so das Universalremedium der HNO, ne? Das Pentoxifilin. Das macht so die roten Blutkörperchen flutschiger. Außerdem hat man dann irgendeinen Grund, den Patienten aufzunehmen und der kriegt dann seine Infusion und das freut den Patienten und freut alle. Studien gibt es darüber keine. Ja? Also ob das wirklich was bringt, God only knows. Ja? Was kann noch sein? Morbus Meniere. Die Ursache von Morbus Meniere ist nicht eindeutig bekannt. Ja, man nimmt an, dass das eben zu einem Druckanstieg in der Cochlea kommt. Das ist ein endolymphatischer Hydrops. Sie können von einem Meniere eigentlich immer nur dann sprechen, wenn Sie mehrfach so Anfälle haben mit der Trias-Hörminderung, ja, rauschender Tinnitus und Drehschwindel mit Nystagmus. Wenn ein Patient das erste Mal kommt, ja, können Sie dem nicht gleich einen Meniere andichten, sondern das Typische bei Meniere sind eben diese Anfälle. Die Hörminderung ist am Anfang eine Diphthong-Schwerhörigkeit. Die erholt sich bei den ersten Anfällen meistens, aber immer nur ein bisschen inkomplett, und der Endzustand ist dann ein ausgebrannter Morbus Meniere mit einer pantonalen Schwerhörigkeit, wobei die Leute meistens zwar, die nehmen das in Kauf, dass sie jetzt schlechter hören, aber das Gute ist halt, dass wenn der Meniere ausgebrannt ist, ein bisschen die Anfälle weniger werden. Ja, und das ist was den Patienten meistens so lieber ist. Ja, weil die sind wirklich arme, die wissen nie, was jetzt Geschichte, wenn sie dir irgendwas vornehmen oder wollen, und der Schwindel ist plötzlich da. Also das ist nicht gut. Was machen Sie beim Meniere? Akuttherapie symptomatisch, selber wie beim sonstigen Schwindel. Sie können versuchen, den Druck zu reduzieren, zum Beispiel mit Lasix. Ja, da müssen Sie natürlich ein bisschen aufpassen. Die Leute sind oft meistens eh schon exekiert, weil einer schlecht war. Ja, aber bitte trotzdem, kann ganz gut funktionieren. Etwas, was sehr gern gegeben wird, ist das Beta-Histin, das Beta-Serg. Auch da gibt es jetzt nicht wirklich harte Daten. Wenn Sie es aber bitte geben, dann ausreichend dosieren. Ja, also 2x24 Milligramm mit 2x8 oder irgendwas brauchen Sie gar nicht auffangen. Und vor allem, es ist wirklich prima mal für ein Meniere. Ja, für alle anderen Schwindelformen, naja. Und wenn gar nichts hilft, kann man ein Paukenröhrchen setzen und das Labyrinth mit Gentamicin ausschalten. Dann hören die Leute zwar in der Regel ein bisschen schlecht, aber eben die Schwindelattacken sind weniger. Wir haben schon gesagt, Differentialdiagnosen zum HNO-Schwindel, das ist immer, wenn der Schwindel nicht HNO-bedingt ist, dann muss man ein bisschen aufpassen. Ich teile das immer ganz gern ein, so in den Neurologenschwindel, den Internistenschwindel, den geriatrischen Schwindel und den psychiatrischen Schwindel. Das hat vor allem die Vorteile, dass man gleich weiß, wo man die Leute dann nachher hinschickt. Und das hilft auch ganz gut zu klären, gefährlich oder nicht. Neuroschwindel. Kopfschmerzen, Nackenschmerzen. Ja, kann mal auch ein Zervikalsyndrom sein, aber sowas ist immer, wo Sie sich denken müssen, Moment, stopp, das muss jetzt nicht unbedingt von der HNO kommen. Wenn Sie dann sowas haben, ja, wie Bewusstseinsstörungen, Ataxie, ja, wenn der Patient trotz Hilfe nicht stehen kann, ja, das ist auch sowas. Ein Patient, der ein Gleichgewichtsproblem hat, der einen Vestibularis-Ausfall hat, wenn Sie den stützen, dann kann der stehen. Jemand, der es nicht schafft, auch nicht mit Hilfe, auf seinen eigenen Beinen zu stehen oder gar im Bett zu sitzen und seinen Rumpf stabil zu halten, das ist kein HNO-Schwindel. Ja? Das ist ein neurologischer Patient und der braucht Hilfe, und zwar dringend. Doppelbilder, okulomotorische Störungen, ja? Das chronische Wattegefühl. Gut, das kann eine Polyneuropathie sein. Also, aber das alles, also ein Schwindel mit irgendwelchen neurologischen Ausfallserscheinungen, das ist ein Red Flag. Ja? Da müssen Sie einfach sagen, Moment, stopp, da ist was im Busch. Sie können sich zwei Sachen auch noch anschauen. Das eine, was immer ein Alarmzeichen ist, ist ein vertikaler Nystagmus. Wenn Sie zum Beispiel den Patienten anschauen, zapp. Ja. Ich meine, wobei, den brauchen Sie nur anschauen. Ja. Dann ist schon klar, dass das nicht ein HNO-Problem ist. Ja. Der ist im Prinzip nicht ansprechbar und hat hier diesen vertikalen Nystagmus. Auch ein sehr guter Test ist das sogenannte Ocular Alignment oder der Test of Skew. Da decken Sie abweg, da bitten Sie auch wieder den Patienten zu fokussieren und decken abwechselnd die Augen zu. Und normalerweise bleibt der immer, wenn die beiden Augen gleich geschaltet sind, bleibt er immer straight auf seinen Punkt fixiert. Wenn irgendwas mit dem Hirnstamm ist, dann schafft er das nicht mehr und dann schaut das Ganze so aus, dann sehen Sie, wie da. Sehen Sie, dass er da immer nachstellt? Ja? Zap. Ja? Es gibt etwas, das so ein Akronym HINZ, ja? Wie Englisch der Hinweis. HINZ ist Head Impulse Test, Nystagmus und Test of Skew. Ja? Mit diesen Tests haben Sie eine relativ gute Möglichkeit zu sagen, okay, eher HNO, eher Neurologie. Internistenschwindel, das ist auch wieder die Polyneuropathie, Bewusstseinsstörungen, irgendein belastungsabhängiges Entrücktheitsgefühl, Palpitationen, bitte denken Sie immer dran, das kann einmal eine Rhythmusstörung auch sein. Ja? Selber mal erlebt, junge Dame, ist schon psychosomatisch therapiert worden und alles Mögliche, weil sie hat immer wieder in regelmäßigen Abständen so Kollapszustände gehabt mit Schweißausbrüchen, typischerweise in der Arbeit. Sie war Verkäuferin und immer wenn sie ein bisschen länger gestanden ist, ja, hat sie das gehabt, aber sie hat keine Orthostase-Reaktion gehabt, nichts. Was sie dann letztendlich gehabt hat, war ein WPB. Ja? Wurde applatiert und der Schwindel war weg. Wie schon gesagt, auch das sind Red Flags. Ein eigenes Thema ist der geriatrische Schwindel. Ich meine, jeder ältere Mensch, der Schwindel hat, kommt auf die HNO. Ja, das ist zumindest bei uns so. Nur man muss leider sagen, die HNO hat mit dem geriatrischen Schwindel nur sehr selten was zu tun. Die Leute sind allgemein schwach, ja, da gibt es dieses Frailty, sie haben orthopädische Probleme, sie hören schlecht, sie sehen schlecht, sie sind multimorbide und aus dem Grund haben sie eben diesen multidimensionalen Schwindel. Nichtsdestotrotz muss man sagen, der geriatrische Schwindel ist was extrem Gefährliches. Erstens einmal verstärken sich die Symptome gegenseitig, ja. Sie kriegen, wenn sie stürzen, dann werden sie unsicher. Wenn sie unsicher sind, werden sie schwindelig. Und wenn sie schwindelig sind, dann stürzen sie. Ja. Und 25% aller Frakturen bei einem alten Patienten enden tödlich. Ja. Also das ist schon was. Das muss man schon ernst nehmen. Und etwas, was ich auch bitte, und das ist eine wesentliche Ursache beim Altersschwindel, das sind wir selber. Wir, die Ärztinnen und Ärzte. Wenn Sie sich mal anschauen, was alte Leute da an Medikamenten schlucken, ja, solche Speiskarten. Ja. Und vor allem auch die Antivertiginosa. Ja. Vertirosan macht müde. Das dämpft. Ja. Also jemanden, einen alten Patienten gegen seinen Schwindel irgendein Antivertiginosum zu geben, ist nicht gut. Ja. Das ist, damit erreicht man eigentlich das Gegenteil. Dann erreicht man eigentlich damit, dass der noch viel leichter zum Sturz kommt. Psychiatrischer Schwindel, oft etwas schwer zu diagnostizierendes, ja, noch schwerer zum Behandeln. Da muss man wirklich intensiv mit dem Patienten reden, auch daran denken, hat er irgendwelche Stressful Life Events gehabt oder ist in bestimmten Situationen das Problem. Leute haben oft ausgeprägte vegetative Symptomatik, also das ist was, was wirklich auch in die Hand dann von einem Spezialisten gehört. Also irgendjemand, der psychosomatisch gut ausgebildet ist oder gegebenenfalls auch der Psychiater. Take-home-Message, ja. Immer. Also erstens einmal, Schwindel kann viele Ursachen haben. Entscheidend ist die Unterscheidung, ist es ein primäres HNO-Problem ohne irgendwelche Ursache, dann ist es in der Regel nicht so bedrohlich. Ist es sekundär durch Entzündungen etc., dann muss man was tun. Neurologisch, internistisch, Altersschwindel, phobischer Schwindel, das sind die Dinge, die Sie unterscheiden müssen. Wenn Sie das schaffen, dann haben Sie in den meisten Fällen schon mal den Patienten auf den richtigen Weg gebracht und vor allem das nicht übersehen, was vielleicht gefährlich sein könnte. Wichtige Tools dabei sind in erster Linie die Anamnese und die physikalischen Dinge wie dieses Hinz, also der Nystagmus, Head Thrust, eventuell die Lagerungsprobe und einen orientierenden Neurostatus.